Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 28 Jahre nach der deutschen Vereinigung gibt es trotz Annäherung weiter deutliche wirtschaftliche Unterschiede zwischen Ost und West. Das geht aus dem Bericht zum Stand der deutschen Einheit hervor, den der Ostbeauftragte Hirte heute im Kabinett vorlegte. Dabei mahnte er, viele Menschen in den neuen Ländern hätten das Gefühl, ihre Probleme würden nicht richtig wahrgenommen.
Osten oder Westen? Schon seit 28 Jahren wieder eins. Die Lebensverhältnisse hier im Osten haben sich weiter denen im Westen angeglichen. So auch bei der Wirtschaftskraft. Doch die Anpassung verlangsamt sich, so der Ostbeauftragte der Regierung. Es gebe deutliche Unterschiede, nicht nur wirtschaftlicher Natur. Das Auseinanderdriften der Gesellschaft sei kein rein ostdeutsches Phänomen. Doch dort fühlten sich viele als Bürger zweiter Klasse.
Vergessen wird dabei, dass die Menschen in Ostdeutschland einen kompletten Umbruch ihrer Lebenswirklichkeit hinter sich haben, der auch Spuren hinterlassen hat. Dies wird oft nicht gesehen und ich verstehe, dass viele Menschen in Ostdeutschland das Gefühl haben, mit ihren persönlichen Erfahrungen nicht genügend respektiert und wahrgenommen zu werden.
Mehr hinhören müssten Gesellschaft und Politik. Seine Sorge, schlechte Stimmungen könnten den bisherigen wirtschaftlichen Aufholprozess überlagern. Und der sieht so aus. 2017 sank die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern zwar auf einen neuen Tiefstand, 7,6%, im Westen waren es aber 5,3%. Und die Löhne im Osten liegen nur bei 82% des Westniveaus. Wohl auch ein Grund für Abwanderung. Seit 1990 ist die Bevölkerung im Osten um 11,2% geschrumpft. Betroffen ist vor allem der ländliche Raum. Um bundesweite Unterschiede zwischen Stadt und Land geht es auch in der Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse, die just heute startete. Das Ziel, abgehängte Regionen in ganz Deutschland nach vorne zu bringen, mit Geld aus einem neuen Solidarpakt.
Ich nenne ihn gerne Solidarpakt 3, aber für ganz Deutschland, für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland. Das wird eine große Herausforderung sein.
Die Kommission, die auch für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen will, hat das Ziel, bis Mitte nächsten Jahres Ergebnisse zu liefern.
Das Kabinett hat heute auch einen Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Spahn gebilligt. Danach sollen Kassenpatienten künftig schneller einen Arzttermin bekommen. Für niedergelassene Ärzte bedeutet das, sie müssen in Zukunft mehr Sprechstunden anbieten. Zudem sollen bestimmte Fachärzte wie Augen- oder Frauenärzte mindestens 5 Stunden als offene Sprechzeit einplanen, also ohne Terminvergabe. Dafür bekommen die Mediziner zusätzliches Geld.
Ein Termin beim Arzt. Gesetzlich versicherte Patienten warten oftmals lange darauf. Mit dem neuen Gesetz soll es schneller gehen. Privatpatienten sollen bei der Terminvergabe künftig nicht mehr bevorzugt werden.
Wird das in Zukunft gar nicht mehr der Fall sein? Das wäre, glaube ich, kein faires Versprechen oder ein Versprechen, das ich halten könnte. Und deswegen würde ich es auch nicht machen. Was aber der Fall sein wird, ist, dass es deutlich attraktiver sein wird, für Ärzte zusätzlich gesetzlich Versicherte zu nehmen, die einen Termin suchen.
Das Gesetz sieht die Ausweitung der Notdienstnummer 116117 vor. Künftig soll sie rund um die Uhr erreichbar sein und auch Arzttermine vermitteln. Die Sprechstundenzeiten sollen von mindestens 20 auf 25 Stunden die Woche erhöht werden. Und bestimmte Fachärzte werden verpflichtet, mindestens 5 Stunden die Woche ohne Termin anzubieten. Die Ärzte werden für diese Zusatzangebote von den Krankenkassen extra vergütet. Beispielsweise gibt es 5 Euro pro Vermittlung von einem Facharzt oder Zuschläge für die Behandlung in der offenen Sprechstunde. Insgesamt könnten die Ärzte jährlich etwa 500 Millionen Euro zusätzlich bekommen. Das begrüßen deren Vertreter allerdings.
Was wir bei weitem nicht so positiv bewerten, sind die doch sehr detaillistischen Regelungen im Gesetz, die logischerweise einen enormen bürokratischen Aufwand bedeuten werden.
Das Gesetz muss nun noch im Bundestag beraten und beschlossen werden.
Nach der überraschenden Abwahl von Unionsfraktionschef Kauder ist die CDU um Schadensbegrenzung bemüht. Führende Politiker der Partei versicherten Kanzlerin Merkel heute den Rückhalt der Fraktion, auch unter ihrem neuen Vorsitzenden Brinkhaus. Merkel selbst werde keine Vertrauensfrage im Bundestag stellen, sagte Regierungssprecher Seibert. Rückendeckung erhielt Merkel auch aus der SPD, während die Opposition die Koalition vor dem Ende sieht.
Er habe heute schon mit der Kanzlerin gefrühstückt, erzählt der frisch gekürte Fraktionschef, und er setze auf enge Zusammenarbeit. Ralf Brinkhaus bemüht sich sichtlich, den Eindruck zu verhindern, seine Wahl stehe für breite Anti-Merkel-Stimmung in der Union.
Diese Abstimmung war ja keine Abstimmung pro oder gegen Merkel, sondern es ging darum, also dass die Fraktion sich neu ausrichtet, dass die Fraktion neuen Schwung kriegt für die Zukunft. Ich bin da sehr optimistisch, dass mir das auch gelingt und dass es mir auch gelingt, die unterschiedlichen Meinungen, die in einer Volkspartei immer vorhanden sind, zusammenzuführen.
Die Arbeitsfähigkeit der Großen Koalition bezweifeln heute gerade jene besonders laut, die bei einem Scheitern wieder für eine Regierungsbildung in Frage kämen.
Schauen Sie, die Bundesregierung kriegt ja nichts mehr hin. Jetzt wird parteitaktisch intern diskutiert, Misstrauen ist gesät und die Sacharbeit bleibt liegen.
Wir erleben eine Große Koalition, die maximal noch in der Lage ist, die Probleme zu lösen, die sie selber geschaffen hat.
Die Kanzlerin lässt ihren Sprecher vermelden, dass sie nicht daran denke, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Union und SPD beschwören heute vor allem Einigkeit und Stabilität.
Merkel wird weiter diese Regierung führen, auch diese Partei. Und ich halte überhaupt nichts davon, dass wir uns jetzt ausschließlich mit solchen Fragen beschäftigen.
Deutschland kann sich irgendwie keine Spielereien leisten, sondern wir sind ein absoluter Stabilitätsanker, auch für Europa. Und diese Ernsthaftigkeit erwarte ich von der Bundestagsfraktion der SPD als auch der Union.
Den Willen zur Zusammenarbeit müssen CDU, CSU und SPD schon bald wieder unter Beweis stellen. Streitthemen gibt es genug, zum Beispiel die Dieselaffäre. Spätestens am kommenden Montag will die Kanzlerin da eine Einigung erreichen. Auch ein Test dafür, ob diese Koalition noch in der Lage ist, Kompromisse zu schließen.
Der Autobauer Daimler vollzieht einen Wechsel an der Konzernspitze. Nach mehr als 13 Jahren als Vorstandschef wird Dieter Zetsche seinen Posten im Mai kommenden Jahres aufgeben. Sein Nachfolger soll der derzeitige Entwicklungschef Ola Källenius werden. Nach Angaben des Unternehmens übernimmt der Schwede dann auch die Leitung der Pkw-Sparte Mercedes-Benz. Zetsche soll nach einer Wartezeit Aufsichtsratsvorsitzender werden.
Da stehen sie schon ziemlich nah beieinander. Der amtierende Vorstandschef von Daimler, Dieter Zetsche, links und der künftige Ola Källenius rechts. Mit dem elektroangetriebenen SUV lenkt Zetsche den Blick auf die Zukunft des Autokonzerns. Denn trotz ordentlicher Verkaufszahlen lief in der jüngsten Vergangenheit nicht alles rund bei Daimler. Etwa beim Dieselabgasskandal. Der Konzern musste auf Anordnung des Kraftfahrtbundesamtes europaweit 700.000 Dieselfahrzeuge zurückrufen. Obwohl der Konzernchef am Anfang der Dieselaffäre noch versichert hatte:
Wir haben bei Daimler nie betrügerische Software eingesetzt und werden das auch nicht tun.
Mitte dieses Jahres musste der Daimler-Chef zum Rapport ins Bundesverkehrsministerium. Auch hier ging es um den Diesel. Experten sagen, die Querelen um den Diesel überschatten Zetsches Rückzug.
Der Abgang wäre sicherlich schöner gewesen, hätte es den Dieselskandal nicht gegeben. So muss er mit einem gewissen Makel leben, den eben jetzt am Ende Zetsche auch anhaftet.
Dabei macht Zetsche jahrelang eine gute Figur unter Deutschlands Konzernlenkern. So nabelt er sich vom verlustbringenden US-Partner Chrysler ab. Die Daimler AG wird geboren. Nun geht Zetsche bereits im Mai. Eigentlich läuft sein Vertrag noch bis Ende 2019. Mit dem 49-jährigen Schweden Ola Källenius möchte Daimler den Generationswechsel fortführen. Doch so ganz weg ist Dieter Zetsche nicht. Nach einer Karenzzeit von 2 Jahren soll er Chef des Daimler-Aufsichtsrates werden.
In Leipzig hat heute der 72. Deutsche Juristentag begonnen. Etwa 2400 Fachleute diskutieren auf der Konferenz unter anderem die Frage, wie regional unterschiedliche Strafmaße bei gleichen Delikten angeglichen werden können. Denn eine aktuelle Studie besagt, es komme bei der Höhe der Strafe tatsächlich nicht allein auf die Straftat an, sondern auch darauf, wo ein Urteil gesprochen werde.
Es ist ein zentrales Thema beim Juristentag in Leipzig. Die Tatsache, dass regional das gleiche Delikt sehr unterschiedlich abgeurteilt wird. In Baden-Württemberg meist milder, im benachbarten Bayern oft härter. Das bestätigt eine aktuelle Studie des Freiburger Max-Planck-Institutes.
Dort gibt es Unterschiede von etwa 30% in der Strafdauer, die verhängt wird. Also wenn jemand in Baden noch 18 Monate kriegt, dann kriegt er in Oberbayern vielleicht 27 Monate.
Offensichtlich hat sich über Jahrzehnte eine harte oder weiche Tradition im Strafmaß etabliert, die über Richtergenerationen weitergereicht wird. Noch stärker wirkt anscheinend die Justizhierarchie. Wer befördert werden will und nichts falsch machen möchte, orientiert sich, so die Vermutung, an den in seinem Gerichtsbezirk üblichen Urteilen. Um das aufzubrechen, könnte ein Orientierungskatalog vor allem für junge Richter weiterhelfen. Der allerdings darf die richterliche Unabhängigkeit nicht antasten.
Was er bräuchte, wäre eine Vorgabe, ein Einstiegspunkt, ein Ankerwert, kann man sagen, wie er in den Strafraum ungefähr reinkommt. Das könnte man in Form von Strafmaßempfehlungen dann aber bitte bundesweit den Richtern zur Verfügung stellen.
Auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Sorge- und Unterhaltsrecht, sollen Gesetze auf den Prüfstand. Die auf dem Juristentag gemachten Empfehlungen gelten als richtungsweisend für die Entwicklung des Rechts in Deutschland.
Kurz vor dem Deutschlandbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan drohen Hinweise auf mögliche Spionage, das Verhältnis zu Ankara weiter zu belasten. Laut Tagesspiegel versucht der türkische Geheimdienst, Quellen unter deutschen Staatsbediensteten anzuwerben. Demnach könnte ein Berliner Polizist Informationen über Exiltürken weitergegeben haben. Berlins Innensenator Geisel wollte wegen laufender Ermittlungen dazu nichts sagen. Die türkische Botschaft wies Spionagevorwürfe bislang zurück. Deutschland und Saudi-Arabien haben ihre diplomatische Krise nach 10 Monaten offenbar beigelegt. Auslöser war eine kritische Äußerung des damaligen Außenministers Gabriel zur Libanon-Politik Saudi-Arabiens. Am Rande der UN-Vollversammlung sprach Außenminister Maas nun von einem Missverständnis, das er bedauere. Schon in den kommenden Wochen sollen der saudische Botschafter nach Berlin zurückkehren und der deutsche Botschafter in Riad anerkannt werden.
US-Präsident Trump hat im UN-Sicherheitsrat seine harte Linie gegenüber dem Iran bekräftigt. Man werde weitere Sanktionen gegen den Iran verhängen, härter als je zuvor. Jeder, der sich nicht daran halte, müsse mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, so Trump, der zurzeit den Vorsitz im höchsten UN-Gremium hat. In seiner Rede griff er auch China an und warf Peking vor, sich in die US-Kongresswahlen im November einzumischen. China wies den Vorwurf umgehend zurück.
Der Rundfunkbeitrag in Deutschland verstößt nach Überzeugung eines Gutachters am Europäischen Gerichtshof nicht gegen EU-Recht. Auch nach den neuen Regeln, nach denen der Beitrag pauschal für jeden Haushalt erhoben wird, handele es sich nicht um eine rechtswidrige staatliche Beihilfe. Gegen die Änderungen klagen Beitragszahler vor deutschen Gerichten. Das Landgericht Tübingen hatte den EuGH angerufen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
In den USA muss der frühere TV-Star Bill Cosby wegen schwerer sexueller Nötigung für mindestens 3 Jahre ins Gefängnis. Cosby war schuldig gesprochen worden, 2004 eine Frau unter Drogen gesetzt und sie dann missbraucht zu haben. Mehr als 50 weitere Frauen hatten ihn ebenfalls belastet. Die meisten Fälle waren jedoch verjährt. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Strafmaßes trat der 81-Jährige seine Haft an.
Die Lottozahlen. 10, 18, 25, 36, 38, 44, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. September.
In vielen Teilen Deutschlands bleibt es sonnig. Tiefausläufer bringen dem Norden und Osten aber weiterhin dichte Wolken, die heute Nacht am ehesten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg etwas Regen bringen. Ansonsten sternenklar. Vor allem an der Donau sowie in Schwaben bildet sich Nebel. Am Tag im Norden und zunächst auch im Osten Wolken, aber nur selten Regen. Im übrigen Land scheint meist die Sonne. An der Nordsee heute Nacht bis 15 Grad, im Südosten wieder leichter Frost. Morgen an der See 17 bis 19, sonst 20 bis 25 Grad. Am Freitag vom Norden bis in die Mitte teils Sonne, teils Wolken mit etwas Regen, im Süden verbreitet sonnig. Am Wochenende bleibt der Norden auf der wolkigeren Seite, Regen ist aber eher selten, ansonsten scheint vielerorts die Sonne.
Um 22.25 Uhr begrüßt sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Trumps erster Auftritt im Weltsicherheitsrat, Interview mit Außenminister Maas und Der Tag nach der Brinkhaus-Wahl, die Stimmung in der Unionsfraktion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.